Liebe Zuhörer unseres Radios, im Folgenden wird immer wieder auch der Name Reimarus fallen. Er war Philosoph und Bibelkritiker, lebte von 1694 bis 1768. Reimarus war Professor für orientalische Sprachen. Er war der Vertreter einer rein vernünftigen Religion. Alles sollte also mit dem Verstand und der Vernunft begründet werden können. Dass auf eine historische, partikulare Offenbarung eine allgemeingültige Religion aufgebaut werden kann, hat er völlig bestritten. Also es kann seiner Meinung nach nicht sein, dass irgendwann einmal Gott sich in einer Person an bestimmten Ort und bestimmten Umständen offenbart und das dann für alle Menschen aller Zeiten gelten soll. Damit wird im Wesentlichen eigentlich auch das inkarnatorische Prinzip der Kirche aufgegeben. Inkarnation heißt ja Fleischwerdung, das konkret Geschichtliche unseres Glaubens. Den Aposteln wirft er vor, sie hätten betrügerisch die Lehre und die Geschichte von Jesus verfälscht. Gehen wir den einzelnen Gründen ein bisschen nach. Zunächst einmal das angeblich nicht genügend aufgeklärte Bewusstsein der Menschen von damals. Bei den aus der Geschichte bekannten Bestreitern der neutestamentlichen Wunderberichte Spinoza, David Hume, Reimarus und Strauss, das waren alles Personen, die bahnbrechend waren für die moderne Bibelkritik, ist eine große Arroganz gegenüber den Zeitgenossen Jesu anzutreffen. Diesen wird eine fehlende kritische Einstellung vorgeworfen. Spinoza spricht verächtlich vom gewöhnlichen Volk. Dieses würde, so in seinem theologisch-politischen Traktat, die außergewöhnlichen Werke der Natur, teils aus Verehrung, teils aus Lust am Widerspruch denen gegenüber, die die Naturwissenschaften pflegen, Wunder nennen. Nur bei unwissenden und barbarischen Völkern würden sich, so David Hume, Wunder im Überfluss finden. Die krasse Unwissenheit und der finstere Aberglaube des Volkes in jener Zeit hätten nach Strauss Heilungen zu Wundern aufgebauscht. Die Zeitgenossen von damals würden die Natur nicht kennen und seien abergläubisch. Zitat, die Religionsurkunden vor 1500 Jahren seien unter äußerst ungünstigen Bildungsverhältnissen entstanden. Reimarus attackiert die falschen Meinungen des Pöbels. Auch in heutigen Arbeiten wird eine wenig ausgeprägte Unterscheidungsgabe der damaligen Zeit betont. Wenngleich man sich hütet, so deutlich wie die oben genannten Spinoza, Hume, Reimarus und Strauss zu sprechen. Nun, was ist dazu zu sagen? Es wird nicht genügend berücksichtigt, dass die Antike selbst schon eine differenzierte Stellungnahme kannte. Glöckner, neben Wunderglauben gab es auch Wunderkritik, neben Zauber und Magie auch Versuche rational-wissenschaftlicher Lebens- und Weltdeutung. Neben Epidaurus, das war eines der Heilzentren von damals, wo durchaus auch moderne Erkenntnisse zur Heilung von Menschen zum Einsatz kamen und dann natürlich auf die damalige Zeit bezogen, aber auch dann Orakelschauen für den Gott Aesculap durchgeführt worden sind. Neben Epidaurus gab es auch Sanatorien im Sinn wissenschaftlicher Medizin. Der Behauptung, dass die damalige Zeit wundersüchtig gewesen sei, tritt der Neutestamentler Knilka, er hat in Münden doziert, überzeugend entgegen. Die Reaktionen der Menschen in den neutestamentlichen Wunderberichten zeigen klar, dass man sich auch damals bewusst war, was möglich ist und was nicht. Wenn den Menschen etwas begegnet, was ihrer gewohnten Lebenserfahrung völlig entgegensteht, geraten sie außer sich. Vergleiche Markus 2,12, 5,42, 6,51. Sie sind erstaunt und betroffen von der Vollmacht, die sich in Jesus kundtut. Jesus wird ausgelacht, als er am Totenbett des Mädchens den Klagefrauen erklärt, dass es nur schlafe. Es ist also mit einem Wort völlig unangebracht, nur von der Dummheit der Menschen von damals zu sprechen, die aus Lust zum Widerspruch einfach Wunder dann aufgebauscht hätten und ganz gewöhnliche Ereignisse als solche bezeichnet hätten. Dann der nächste Einwand, dass die heidnischen Wunder gegen die biblischen ins Feld geführt werden. Bei Reimarus heißt es, es bleibt fast kein einziges Wunder Jesu oder der Apostel und Kirchenväter übrig, welches nicht auch bei den Heiden, sogar bis auf die Auferweckung der Toten geschehen sein soll und mit den stärksten Zeugnissen und noch vorhandenen Dokumenten bewährt sei. Das ist natürlich schon sehr ernst zu nehmen. Gibt es also außerhalb des Christentums auch ähnlich überzeugende Wunderberichte, wie sie diese für Christus gibt? Dazu ist zu sagen, die Aufwertung heidnischer Wunder geschieht nicht selten in naiv unkritischer Weise, in der jede auch noch so vage Ähnlichkeit zu einem Beweis der Abhängigkeit hochstilisiert wird. Also dass man dann sagt, das haben die Apostel, das haben die Verfasser der Evangelien aus heidnischen Wunderberichten abgeschrieben. Die angeblichen Wunder an den Wunderorten der Antike sind genauso kritisch auf ihre Glaubwürdigkeit zu überprüfen, wie dies bei den biblischen getan wird. Dass sie dabei mit letzteren nicht verglichen werden können, wird jeder bestätigen, der die bis an die Grenze des abstrusen fantastischen Heilungsberichts in Epidaurus oder des angeblichen Wundertäters Apollonius unvoreingenommen zur Kenntnis nimmt. Schon der Kirchenvater Augustinus hat in dieser Richtung argumentiert. Zitat aus seinem Gottesstaat: Den Wundern, die an den Gedächtnisstätten unserer Märtyrer geschehen, sind die Wunder, welche in den Heidentempel geschehen sein sollen, in keiner Weise an die Seite zu stellen, sondern, selbst wenn eine gewisse Ähnlichkeit vorliegt, so werden, wie Pharaos Zauberer von Moses, auch ihre Götter von unseren Märtyrern geschlagen. Bislang konnte, so der Theologe Glöckner, in keinem einzigen Fall eine literarische Abhängigkeit von einer außerbiblischen Vorlage überzeugend nachgewiesen werden. Wenn Ähnlichkeiten da sind, heißt das noch keine Abhängigkeit. Die religionsgeschichtliche Einebnung der Erzählungen über die Wundertaten Jesu beruht letztlich auf der krampfhaften Kombination sehr verschiedener Einzelmomente. Die Kombination von menschlicher Einfachheit und zugleich überragender Vollmacht in der Person Jesu hat nicht einmal annähernd eine Parallele in der Religionsgeschichte. Wissen Sie, das sind einfach so Dinge, die werden so dahingesagt. Und das wurde damals von den Bibelkritikern sehr stark ins Feld geführt. Es gibt Wunder und Wundererzählungen auch im Heidentum. Und es macht wirklich Freude, wenn man genügend Zeit hat, dem ein bisschen nachzugehen. Okay, dann suchen wir eben in der Bibliothek, das ist dann Aufgabe auch bei einer Dissertation, bei einer wissenschaftlichen Arbeit, diese Wunderberichte in der Antike heraus. Und die kann man finden. Glöckner hat in seinem Buch Biblischer Glaube ohne Wunder, erschienen im Johannes Verlag, einige dieser heidnischen Wunder einmal aufgezählt. Ich lese Ihnen etwas vor. Und sie seien ganz wörtlich im jetzt wiedergegeben. Man musste sich damals, um Heilung zu finden, einem Heilschlaf im Tempel des Gottes unterziehen. Man nannte das Inkubation. Der Gott Asklepios erscheint den Kranken im Traum und heilt sie. Einige Beispiele. Cleo war 5 Jahre schwanger. Als diese schon 5 Jahre schwanger war, kam sie bei dem Gott als Hilfesuchende an und schlief in dem Heilraum. Sobald sie aus ihm herauskam und sich außerhalb des Heiligtums fand, gebar sie einen Knaben, der sogleich nach seiner Geburt sich selbst an dem Quellwasser wusch und zusammen mit seiner Mutter herumlief. Nachdem ihr das zuteil geworden war, ließ sie auf das Weihegeschenk schreiben: Nicht die Größe der Tafel ist wunderbar, sondern des Gottes Gnade, dass Cleo 5 Jahre im Leib eine Last getragen hat, bis sie im Heilraum schlief und er sie gesund machte. Wissen Sie, wenn dieser Unsinn jetzt auf eine Stufe von den Bibelkritikern mit den Wundern der Bibel gehoben wird, dann ist das eine wirklich unglaubliche Unverschämtheit. Oder weiter. Arate von Lakonien, Wassersucht. Für diese schlief ihre Mutter, während sie selbst in Lakedaimon war, und hatte einen Traum. Ihr dünkte, der Gott schneide ihrer Tochter den Kopf ab, um den Körper mit dem Hals nach unten aufzuhängen. Als viel Flüssigkeit herausgeflossen war, habe er den Körper abgehängt und den Kopf wieder auf den Hals gesetzt. Nachdem sie den Traum gesehen hatte, kehrte sie nach Lakedaimon zurück und fand ihre Tochter gesund. Diese hatte denselben Traum gesehen. Die literarische Art, so schreibt Glöckner, und das religiöse Klima der Berichte machen die völlige Unvergleichbarkeit mit dem Neuen Testament unmittelbar deutlich. Und das ist irgendwie das Schöne, und das freut mich auch in der theologischen Wissenschaft, wenn man den Dingen wirklich auf den Grund geht, wenn man die Zeit und die Möglichkeit hat, danach zu forschen, dann spürt man, wie sich bestimmte Pseudo-Argumente, Scheinargumente wirklich in der Luft auflösen. Es kann in gar keinster Weise angehen, dass diese angeblichen Wunder auch nur annähernd dem Biblischen an die Seite gestellt werden. Es gibt dann noch die sogenannten Apokryphen in der Überlieferung der Kirche. Das sind Texte, die nach den Evangelien entstanden sind und die bestimmte Lücken auffüllen sollten. Zum Beispiel im Apokryphen Petrus-Evangelium wird die Auferstehung des Herrn bis ins Detail berichtet. Oder andere gehen dann die Kindheit unseres Herrn Jesus Christus an. Die katholische Kirche hat natürlich diese Berichte nicht akzeptiert. Es sind einfach Erfindungen von Menschen. Und wenn Sie das zur Kenntnis nehmen, werden Sie sofort den Unterschied zu den neutestamentlichen Wunderberichten wahrnehmen. Ich nehme etwa die Kindheitserzählung des apokryphen Thomas-Evangeliums. Als Jesus 5 Jahre alt geworden war, spielte er an der Furt eines Baches. Das vorbeiließende Wasser leitete den Gruben zusammen und machte es sofort rein. Mit einem bloßen Worte gebot er ihm. Dann bildete er sich weichen Lehm und bildete daraus 12 Sperlinge. Es war am Sabbat, als er das tat. Auch viele andere Kinder spielten mit ihm. Das wurde dann seinem Vater Josef gemeldet. Siehe, dein Knabe ist am Bach. Er hat Lehm genommen, 12 Vögel gebildet und den Sabbat entweiht. Jesus aber klatschte in die Hände, als Josef kam, und schrie den Sperlingen zu: Fort mit euch! Und daraufhin seien diese Lehmsperlinge plötzlich Leben gekommen. Sie öffneten die Flügel und flogen mit Geschrei davon. Als aber die Juden das sahen, staunten sie, gingen weg und erzählten ihren Ältesten, was sie Jesus hatten tun sehen. Ein anderes Kind nimmt währenddessen eine Gerte und zerstört den Damm, mit dem das Jesuskind das Wasser gespeichert hat. Es bringt es zum Abfließen. Als Jesus sah, was geschah, wurde er aufgebracht und sprach zu ihm: Du Frevler, du Gottloser, du Dummkopf! Was haben dir die Gruben und das Wasser zuleide getan? Siehe, jetzt sollst auch du wie ein Bach verdorren und weder Blätter noch Wurzeln noch Frucht tragen. Und alsbald verdorrte jener Knabe ganz und gar. Da machte sich Jesus davon und ging in das Haus Josefs. Dieser machte ihm bittere Vorwürfe. Danach ging er abermals durch das Dorf, da stieß ein heranlaufender Knabe an seine Schulter. Jesus war erbittert und sprach zu ihm: Du sollst auf deinem Weg nicht weitergehen. Sogleich fiel der Knabe hin und starb. Einige aber, die sahen, was geschah, sagten: Woher stammt dieser Knabe, dass jedes Wort von ihm gerade fertige Tat ist? Da kamen die Eltern des Verstorbenen zu Josef, schalten ihn und sagten: Da du so einen Knaben hast, kannst du nicht mit uns im Dorf wohnen. Oder dann lehre ihn zu segnen und nicht zu fluchen, denn er tötet unsere Kinder. Da rief Josef den Knaben beiseite und wies ihn mit den Worten zurecht: Warum tust du solche Dinge, dass diese Leute leiden müssen, uns hassen und verfolgen? Jesus aber antwortete: Ich weiß, dass diese Worte nicht die deinen sind, trotzdem will ich deinetwegen schweigen. Jene aber sollen ihre Strafe tragen. Und alsbald erblindeten die, welche ihn angeklagt hatten. Die es sahen, gerieten in große Furcht, waren ratlos und sagten über ihn: Jedes Wort, das er redet, ob gut oder böse, war eine Tat und wurde zum Wunder. Als Josef sah, dass Jesus so etwas tat, stand er auf, nahm ihn beim Ohr und zupfte ihn gehörig. Der Knabe aber ward ungehalten und sagte zu ihm: Genug, dass du suchst und nicht findest, und höchst unweise hast du mir gehandelt. Weißt du nicht, dass ich dein bin? So betrübe mich nicht. Liebe Zuhörer unseres Radios, ich glaube, ich kann jetzt aufhören, das vorzulesen. Sie spüren sofort, das sind einfach Erfindungen von Menschen. Das haben sich Leute aus den Fingern gesogen. Und das ist meilenweit von dem entfernt, was in den Evangelien in ganz nüchterner, sachlicher und doch anrührender Weise über die Wunder des Herrn berichtet wird. Und Sie verstehen jetzt auch, warum die Kirche dringend auch den Kanon schaffen musste, das heißt ein Verzeichnis aufstellen musste, was Heilige Schrift ist und was nicht. Weil es kam immer mehr zu diesen Märchenbildungen, zu diesen unguten Geschichten, die Christus an ein ganz seltsames Licht drückten, wie ein jähzorniger kleiner Bursche, der seine göttliche Macht einsetzt, um alle anderen zu strafen, der sich zankt mit Josef, der alle gleich mit dem Tod bestraft. Das hat mit dem Evangelium überhaupt nichts zu tun und führt weg davon. Als die Jünger durch das ungastliche Dorf der Samariter kommen, das sie nicht aufnimmt, drehen sich die Donnersöhne um, Jakobus und Johannes, und wollen Feuer vom Himmel herunterfallen lassen. Und Christus wendet sich ihnen zu und verbietet es ihnen. Wenn man den Christus der Kindheit hierher nimmt, wie er hier geschildert wird, hätte er dasselbe besorgt, mit Feuer vom Himmel alle vernichtet, die sich irgendwie gegen ihn stellen. Es ist vielleicht ganz wichtig, das einfach mal zur Kenntnis zu nehmen, um ein bisschen so auch einen Geschmack zu bekommen für die wirklichen Darstellungen des Wunders im Evangelium. Es hätte ja auch ganz anders sein können in der Bibel. Aber wie einfach, wie schlicht wird es berichtet, wenn der Herr Menschen heilt, und er macht auch kein Spektakel daraus. Im Evangelium des gestrigen Tages hat es geheißen, als er die Blinden heilte, erzählt es niemand weiter. Warum will der Herr nicht, dass es weiter erzählt wird? Weil die Menschen deshalb kommen, weil sie geheilt werden wollen. Sie wollen nicht mehr sein Wort hören. Sie sind nur auf die Heilung aus. Jemand, dem jetzt seine Wunder wichtig sind, dem es um die eigene Person geht, der wird genau das Gegenteil sagen. Erzählt es überall weiter, macht bekannt, wie groß ich bin, was ich alles kann. Doch Jesus will die Wunder nur helfend, nur stützend einsetzen. Er erbarmt sich auch der Menschen, er sieht die Not, will ihnen abhelfen. Aber er will nicht, dass die Menschen nur kommen wegen der leiblichen Heilung. Er will ihnen vom ewigen Leben erzählen, wie sie ihr Leben führen müssen, dass sie immer bei Gott sein können. Und wenn Sie das so vergleichen, diesen Stil des Herrn mit den anderen Apokryphen über sein Leben mit den angeblichen Heilern der Antike, dann stellen sie einen Unterschied fest, wie er größer nicht sein könnte. Also hier zu behaupten, es gab auch in der Antike andere Heiler, die entsprechend gewirkt hätten und das sei dann von den Aposteln so abgeschrieben worden, ist völlig absurd. Ganz abgesehen davon, dass die zumeist einige Zeit nach dem Christusereignis gelebt haben. Ein weiterer Punkt ist, dass man sagt, wie ich schon erwähnt habe, dass alttestamentliche Vorlagen nun überboten werden sollen. Venisch schreibt, sieht man denn nicht, dass die Evangelien in der Substanz in sich zusammensinken, wenn der Großteil ihrer Wundergeschichten nur literarische Fiktionen sind? Venisch kritisiert, dass bei der Wunderauslegung oft die Scheinplausibilität einer literarischen Erklärung konstruiert wird. In der Tat wird zwischen der Übernahme einer literarischen Gattung und der Frage der Historizität oft nicht genügend differenziert. Es mag durchaus sein, und es ist von vornherein als wahrscheinlich anzunehmen, dass ein biblischer Autor ein vorgegebenes Schema aufgreift, um seine Botschaft darin auszudrücken. Der banale Vergleich mit Berichten in unseren Zeitungen über Verkehrsunfälle kann verdeutlichen, dass Unfälle dieser Art unablässig und mit stets gleich wiederkehrenden Ausdrücken beschrieben werden, ohne dass jemand von uns auch nur auf die Idee käme, dass es sich um eine Fiktion und keinen Tatsachenbericht handle. Offensichtlich lassen sich bestimmte Ereignisse nur innerhalb gleichbleibender Erzählschemata ausdrücken. Staudinger: Aber weshalb dann diese hochgestochene Theorie von der Übernahme traditioneller Schemata? Auf einen nüchtern denkenden Menschen wirkt diese Theorie gerade so grotesk, als wenn ein Historiker bei einer Erörterung über den Bericht einer Schlacht darauf hinwiese, dass die Abfolge der Darstellung nach einem traditionellen Schema erfolge. Eta Linnemann, eine evangelische Theologin, spricht von grotesken literarischen Methoden, die sich sofort ad absurdum führen ließen, wenn man sich nur einmal daran machte, sie auf das biografisch überschaubare Werk eines Dichters oder eines Theologen anzuwenden. Wenn ein Wunder geschieht, dann hat es einen bestimmten Aufbau. Die Not wird geschildert, der Herr handelt, der Geheilte dankt oder preist den Herrn oder die Menge und der Herr gibt ihn sozusagen den Seinen wieder zurück. Dieses Schema kann verändert werden, es kann ein Element dazukommen oder nicht. Und wenn dann in den neutestamentlichen Berichten von den Wundern in dieser Weise berichtet wird, dann sagen eben manche, ja, das ist alles nur nach diesem bestimmten Schema berichtet worden, da ist gar nichts Originäres drin. Und da muss man eben antworten, wenn ein Unfall in einer Zeitung berichtet wird, dann kann das eben nur in einem bestimmten Schema erzählt werden, wer den Unfall wann, wo, wie, weshalb verursacht hat. Da gibt es nicht viel andere Möglichkeiten, das zu berichten. Und deshalb sagt auch Eta Linnemann, das Ganze ließe sich ad absurdum führen, wenn man das einmal auf das überschaubare Werk eines Menschen anwenden würde. Wenn man das bisher Gesagte zusammenfasst, dann kann man sagen, dass ein beachtlicher Riss zwischen der Bedeutsamkeit des Wunders einerseits und der theologischen Würdigung und Darstellung andererseits klafft. Trotz einiger positiver Ansätze kann von einer tiefgreifenden Revision überhaupt nicht die Rede sein. Wohl aber ist durch die Diskussion der letzten Jahre deutlich geworden, dass man der Wunderfrage auf ehrliche Weise nicht entkommen kann. Ich möchte dazu einige jetzt Ansätze auch zitieren, wo auch seitens der theologischen Wissenschaft ein Umdenken sich andeutet. Es gibt Anzeichen dafür, dass heute die Grenzen der historischen Kritik deutlicher erkannt werden und sich somit eine Lösung der auftretenden Spannungen ergibt. Sudbrack hat klar gegen die Bestreitung der historischen Echtheit von Wunderberichten aufgrund eines Restes vergangenen rationalistischen Denkens sich ausgesprochen. Der Theologe Gerhard Dofink, Neutestamentler aus Tübingen, schreibt: Die Zeiten, in denen die Heilungswunder Jesu durch die Bibelkritik heruntergespielt oder gar historisch wegerklärt werden, gehen ihrem Ende entgegen. Joachim Knilka, Neutestamentler aus Münden, sprach schon früher von Willkür, wenn man die Wunderberichte Jesu als spätere legendäre Gemeindebildungen abtut. Es gilt, sich der Wunderfrage zu stellen und vor allem hinsichtlich die Vorgaben der historischen kritischen Methode kritisch im Blick zu nehmen. Wer dem Wunder einen Platz in der Theologie einräumen will, muss sich mit dem Vorentscheid auseinandersetzen, der in die heiligen Texte herangetragen wird. Hier ist der eigentliche Grund hinter den vielen anderen Gründen zu finden, die zur Bestreitung des Wunders angeführt werden. Ich denke hier an unseren Alttestamentler, bei dem ich in den frühen 80er Jahren Vorlesungen hören durfte, hat immer wieder betont, das Ganze hängt ab von ihrem Vorentscheid. Nämlich, ob sie persönlich Wunder zulassen wollen oder nicht, das ist jetzt eine Ergänzung von mir. Oder ob man einfach einen, wie soll ich sagen, wissenschaftlichen Verstehenshorizont an die Heilige Schrift heranträgt und nur das gelten lässt, was einem selber eingängig ist. Ein erster Hinweis darauf, dass es wohl nicht nur um wissenschaftlich neutrale Forschung bei der Wunderkritik geht, kann darin gesehen werden, dass mit der historisch-kritischen Methode völlig verschiedene, einander entgegengesetzte Auslegungen des gleichen Textes vorgenommen werden können. Offensichtlich kommt es auf das dieser Methode vorausgehende Vorverständnis, ich nenne das den philosophischen Vorentscheid, an, ob man Wunder überhaupt erst für möglich hält. Für die neutestamentliche Wunderexegese, also Auslegung des Wunders, lässt sich feststellen, dass die weltanschaulichen Vorurteile das Ergebnis meist schon im Voraus implizieren und bestimmen. Eta Linnemann schreibt, es ist Vorurteil, nicht Ergebnis wissenschaftlicher Untersuchung, sie gilt als eine der führenden Bibelauslegerinnen, dass man nach der historisch-kritischen Methode die Wundergeschichten im Neuen Testament nicht als Berichte von geschehenen Wundern lesen darf. C.S. Lewis stellt fest, dass bestimmte Theologen unentwegt voraussetzen, Wunder gebe es nicht. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass dies eine rein philosophische Frage ist. Gelehrte als Gelehrte reden hier nicht mit größerer Autorität als irgendwer sonst. Die Regel, wenn übernatürlich, dann unhistorisch, tragen sie an ihr Studium der Texte von außen heran. Sie haben diese nicht aus den Texten selbst gelernt. In dieser Sache reden sie nur als Menschen, und zwar offensichtlich beeinflusst vom Geist des Zeitalters, in dem sie aufgewachsen sind und dem sie vielleicht nicht kritisch genug gegenüberstanden. So nachzulesen in dem bemerkenswerten Buch von ihm, Was der Laie blökt. Man muss sich wirklich fragen, ob die methodischen Neuansätze in der Interpretation sachlich ausreichend und genügend vorurteilsfrei. Zitat, wenn wir oft gegen den sich ursprünglich aufdrängenden Sinn der Texte die eigentliche Aussageabsicht der Evangelien betonen. Das heißt, man liest den Text der Heiligen Schrift und es ist einem eigentlich völlig klar, was das bedeutet, aber dann kommen bestimmte Auslegungen, wo manchmal fast schon das Gegenteil von dem, was man ursprünglich als richtig erkannt hat, behauptet wird. Manchmal, wenngleich selten, wird dieser philosophische Vorentscheid ganz offen zugegeben, so schreibt der Exeget Blank. Die moderne Exegese, deren Fruchtbarkeit nicht zu bezweifeln ist, ist ein Kind der oft geschmähten Aufklärung und steht mit dieser im Bund. Stellt man sich einmal auf den Standpunkt historisch-kritischer Exegese, dann gibt es zunächst keine Möglichkeit, etwas außerhalb dieser Betrachtungsweise zuzulassen. So Blank, mir scheint das sehr fragwürdig zu sein. Ein Kind der oft geschmähten Aufklärung. Sie wissen, dass die Aufklärung sicher Segensreiches mit sich gebracht hat, aber auch zugleich ein rationalistisches Weltbild uns geliefert hat, wonach nur noch das zugelassen wird, was mit dem Verstand des Menschen erfasst werden kann und zunächst einfach mal alles Übernatürliche zur Seite geschoben wird. Und das sagt ja auch Blank offen. Es gibt dann keine Möglichkeit, etwas außerhalb dieser Betrachtungsweise zuzulassen. Warum denn nicht? Warum muss ich denn Gott beschränken auf das, was ich erkennen kann? Das hatten wir auch schon. Warum muss ich denn Gott meinem Verstehenshorizont einfügen? Beraube ich ihn dann nicht seines Gottseins, zumindest subjektiv von meiner Seite aus? Objektiv kann ich das eh nicht tun. Mache ich dann nicht Gott zu einem Götzen? Wie kann ich dann noch mit seiner Mächtigkeit rechnen, wenn Gott in der Bibel erscheint? Da fallen die Menschen wie tot zu Boden, weil er so mächtig, so anders ist, so jenseitig, so groß. Auf der anderen Seite sicher auch dem Menschen nahe. Aber welche Vermessenheit, wenn der Mensch jetzt nur seine eigene Vernunft, seine eigene Einsicht an das Studium der Heiligen Schrift heranträgt. Noch drastischer formuliert dann Harbsmeier. Mit dem Wundermann und Halbgott namens Jesus, der auf der Straße Tote auferweckt, über das Meer wandelt und den Sturm stillt, kann die historische Vernunft einem heutigen Zeitgenossen nicht mehr kommen. Die zweidimensionale religiöse Ontologie hatte diese Möglichkeit. Unsere spezifische Eindimensionalität hat sie nicht. Das bedarf der Erklärung. Ontologie ist die Lehre vom Sein. Es meint also die Ordnungs- Begriffs- und Wesensbestimmungen von allem, was ist. Und er sagt, früher hatte man eine zweidimensionale religiöse Ontologie. Das bedeutete, es gab diese irdische Wirklichkeit und es gab die über der Natur stehende Wirklichkeit Gottes, supranatural, supralateinisch, über der Natur stehend. Und das nennt Harbsmeier die zweidimensionale religiöse Ontologie, die jetzt davon ausging, dass es nicht nur diese irdische Wirklichkeit gibt, sondern auch die Wirklichkeit Gottes. Das wird öfters dann von Theologen aburteilend als Stockwerkdenken verurteilt. Unsere spezifische Eindimensionalität hat diese Möglichkeit nicht mehr. Sprich, man beschränkt sich nur auf das, was man sehen, was man beurteilen, was man greifen kann. Das ist die spezifische, moderne, naturwissenschaftliche Eindimensionalität. Mit dem Wundermann und Halbgott namens Jesus, der auf der Straße Tote auferweckt, über das Meer wandelt und den Sturm stillt, kann die historische Vernunft der personalen Existenz eines heutigen Zeitgenossen nicht kommen. Sie merken, die historische Vernunft auf der einen Seite und das Ankommen wollen bei heutigen Zeitgenossen sind die entscheidenden Kriterien, die an die Auslegung der Heiligen Schrift herangetragen werden. Die zweidimensionale religiöse Ontologie hatte diese Möglichkeit, unsere spezifische Eindimensionalität, Ergänzung des naturwissenschaftlichen Weltverständnisses, hat sie nicht. Wenn ich natürlich diese Auffassung habe und sie an das Studium der Heiligen Schrift herantrage, brauche ich mich nicht wundern, dass von dem Übernatürlichen nichts, aber auch wirklich nichts mehr übrig bleibt. Wie sehr diese Weichenstellung die Ergebnisse wichtiger theologischer Fragen im Voraus festlegt, wird in einem vierten Schritt gezeigt.